Und ihr Lieben, dieser Jesus Christus, er sagt uns im Neuen Testament fast unfassbare Worte, die kein anderer sagen konnte. Und ich möchte mal ein paar Verse lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 5 und hier die Verse 21 bis 24. Und hier sagt der Herr Jesus, sind gewaltige Worte, wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben, auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Vers 24, Amen, Amen, zu Deutsch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen oder hindurch gedrungen. Es sind gewaltige Worte. In Johannes 8, Vers 58 sagt Jesus, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Und in Johannes 10, Vers 30, da sagt er, ich und der Vater sind eins. Und als er solche Worte ausgesprochen hatte, versuchte man ihn zu steinigen. Ihr Lieben, jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Und wir wollen uns ganz neu besinnen, was die Bibel uns über Jesus sagt. Wir haben es mit dem ewigen Gott zu tun, der in der Person Jesu Christi Mensch geworden ist, um aus einer unfassbaren Liebe uns zu erlösen am Kreuz von Golgatha. Und wir haben in den Versen gelesen, er hat Macht, Leben zu geben. Er selber ist ja das ewige Leben. Und er hat Macht vom Vater, die ganze Menschheit zu richten. Und dieser große Tag der Abrechnung, er wird kommen. Und dann wird Jesus zu einer Gruppe Menschen sagen, es sind die Erlösten. Und das ist ein gewaltiges Wort. Matthäus 25, Vers 34. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Erbet das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Und zu der anderen Gruppe sagt er Folgendes. Das sind die, die dieses Heil nicht angenommen haben, die es abgelehnt haben. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ihr Lieben, an der Person Jesu Christi entscheidet sich unsere Ewigkeit. Himmel oder Hölle. Und es ist immer noch Gnadenzeit. Und darüber dürfen wir uns ja freuen. Dass Leute, die wir kennen, die Jesus noch nicht kennen, dass wir ihnen einfach bezeugen dürfen, an wen wir glauben und was unsere Zukunft ist, die ewige Herrlichkeit. Und das nur aus Gnade. Jetzt zum heutigen Thema, der eidgenössische Dankbuß- und Bettag. Er wurde 1832 gesamtschweizerisch eingeführt, ursprünglich als Fastentag. Heinz Frey, unser Vorsteher, hat mir das noch gesagt, dass es eine Zeit gab, wo keine Autos gefahren sind in der Schweiz. Man hat verzichtet. Er findet jeweils am dritten Sonntag im September statt. Und dieser Tag dient zur Besinnung, zum Dank, zur Buße und zum Gebet. Es ist von großer Bedeutung, was dieser Tag uns eigentlich zu sagen hat. Es soll ein Tag der Selbstbesinnung sein, vor allem für das Volk, aber eigentlich für jeden ganz persönlich. Es geht vor allem um die Frage, in welchem Verhältnis ich als Mensch zu Gott stehe. Es soll ein Verhältnis des Vertrauens und der Ehrfurcht sein. Nur dann kann auch eine Haltung der Dankbarkeit und echter Anbetung Gottes daraus erwachsen. Wahre Anbetung, und Gott sucht Anbeter, sagt Jesus in Johannes 4, Vers 23, führt dann auch zur Fürbitte. Weil Gott uns seine Sicht für diese Welt zeigt. Weil Gott uns seine Anliegen ins Herz schenkt. Darum, wo dieses Verhältnis aber fehlt, wird nie eine rechte Fürbitte entstehen können. Ein Prediger Bounds, er hat sehr viel über Gebet geschrieben, ich zitiere ihn: Durch die Wege des fürbittenden Gebets kommen wir in die fruchtbarsten Felder geistlichen Wachstums und ernten die kostbarsten Reichtümer. Eva von Thiele Winkler, sie wurde zur Mutter für tausende verlassene Kinder. Und sie sagt das so: Es ist etwas Überwältigendes, dass Gott, der Allmächtige, der das Weltall lenkt, sich herablässt, um auf das Flehen der Seinen zu achten und zu antworten. Und der Evangelist Samuel Furrer, er sagt es mal so: Viele ahnen nicht einmal mehr, wie die Macht der Fürbitte das Schicksal eines ganzen Volkes zum Besseren wenden kann. Wie ehrfurchtsvoll und außergewöhnlich vertraulich ist die Fürbitte Abrahams, als er für Sodom eintrat. Und wie herzlich ist die Fürbitte Jesu im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17. Und dass Jesus uns persönlich und auch als Gemeinde Gnade und Kraft schenken möchte, dass wir uns zum Gebet versammeln. Immer wieder. Um Gott, den Vater, zu ehren, um ihn anzubeten, um den Sohn Jesus Christus zu ehren. Und das von ganzem Herzen und voller Dank. Unser ganzes Leben und Tun darf ein Dank für Golgatha sein. So wie Jesus es sagt, in Johannes 5, damit wir den Sohn ehren und den Vater ehren. Und das können wir an jedem neuen Tag tun, indem wir uns Zeit nehmen, im Gebet Gott zu danken. Erstens der Dank. Die ganze Heilige Schrift beinhaltet den Aufruf zum Dank gegenüber dem lebendigen Gott. Dankbarkeit ist eine Reaktion auf das Verhalten eines anderen. Und von der Etymologie, das ist die Wissenschaft vom Ursprung der Worte, ist Dankbarkeit verbunden mit Denken. Und eine Geschichte aus China soll uns diesen Zusammenhang deutlich machen. In einem Dorf scharte sich eine Familie um ihren Großvater, der Geschichte aus alten Zeiten erzählte. Und an diesem Abend war es die Geschichte von Zhou Potao, dem Mann, der ein Symbol der Güte gewesen war. Er war eines Tages mit seinem Freund Yang auf eine Reise gegangen. Sie wollten nach Zhuyang Wang, aber nach einigen Tagen erkannten sie, dass der Schnee zu tief war und dass sie zu leichte Kleidung und zu wenig Vorräte dabei hatten. Und es war unmöglich, dass sie beide überleben könnten. Zhou Potao drängte dann seinen Freund: Ich bin dein Diener. Nimm du die Kleidung von uns beiden und alles, was wir an Essen bei uns haben, und versuche das Ziel zu erreichen. Warum sollten wir beide sterben? Yang zögerte, dieses Opfer anzunehmen, aber Zhou hatte schon seine Kleider ausgezogen und mit ausgebreiteten Armen sich in den Schnee gelegt. In wenigen Minuten war er erfroren. Da zog Yang die Kleider seines Freundes über seine eigenen an, nahm auch sein Proviant an sich, und so war es ihm möglich, das Ziel zu erreichen. Mit großer Dankbarkeit dachte er sein Leben lang an das, was Joe für ihn getan hatte. Ein Kind fragte, ist das eine wahre Geschichte oder ein Märchen? Gibt es wirklich Menschen, die so gut sind wie Joe? Ich habe nie jemanden getroffen, der ihm ähnlich wäre. Und der Großvater antwortete, ich glaube nicht, dass du viele Menschen wie Joe finden wirst. Ich habe aber einmal einen weißen Mann, einen Missionar, erzählen hören, dass vor langer Zeit in einem fernen Land etwas Ähnliches passiert sei. Der Mann gab sein Leben demütig wie ein Lamm, um viele andere zu retten. Der weiße Mann erklärte, deshalb sei unser Schriftzeichen für Gerechtigkeit ein Ich, das von einem Lamm zugedeckt wird und dass wir durch diesen Menschen gerettet worden sind. Und genau das entdeckte auch ein anderer Missionar, als er die chinesische Sprache forschte. Das Wort gerecht war in zwei Teile gegliedert. Der obere Teil war einfach das chinesische Zeichen für Lamm. Und direkt unter dem Lamm war ein zweites Zeichen, nämlich das persönliche Fürwort Ich. Und diese verschlüsselte Botschaft in diesem Schriftzeichen heißt, ich unter dem Lamm bin gerecht. Und er wusste, das ist ja nichts anderes als das Kernstück, das Herz des Evangeliums. Und darum hat er sich auf den Weg gemacht, den Ozean zu überqueren und dann diese Botschaft in China zu verkündigen. Und die Chinesen waren verblüfft, als er ihre Aufmerksamkeit auf diese verborgene Botschaft lenkte. Das hatten sie niemals bemerkt. Aber als er es ihnen aufzeigte, sahen sie es ganz klar. Als er sie fragte, unter welchem Lamm müssen wir stehen, um gerecht zu sein, hatten sie keine Antwort. Und dann mit tiefer Freude erzählte er ihnen von dem Lamm, das geschlachtet worden ist für uns. Dem Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinweggetragen hat. Und so sagt es Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21, er, Gott Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit empfangen, die vor Gott gilt. Und ihr Lieben, hier liegt der tiefste Grund all unserer Dankbarkeit. Was Jesus am Kreuz erlitten hat, wer kann das je ergründen? Als die Sünde der ganzen Welt auf Jesus gelegt wurde, da wurde es mitten am Tag stockfinster. Das Zorngericht Gottes über die Sünde der Menschheit traf den Sohn Gottes am Kreuz. Und Jesus schrie in diesem Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der höchste Preis, der je bezahlt worden ist, hier in dieser Welt. Und wir können den Herrn loben und ihm danken, immer wieder neu, für seine Liebe, für seine Güte, für seine Treue, für seine Gnade. Wir können ihm danken für die Rettung unserer Seele, für die Führungen im Glaubensleben, für die Bewahrungen. Wie oft sind wir bewahrt worden, wo wir es nicht einmal gemerkt haben? Für die Segnungen, für die Gebetserhörung. Ich bin überzeugt, jeder von uns hat Denkmäler der Gnade Gottes in seinem persönlichen Leben. Und wir können einstimmen mit David, wie er spricht im Psalm 103, die Verse 1 bis 3. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Auch andere Psalmen laden ein zum Danken. Psalm 33, Vers 2. Danket dem Herrn. In der Luther-Übersetzung steht in diesen Psalmen, die ich jetzt noch zitiere, immer das Wort danket. Und in Elberfelder und Schlachter lobet oder preiset den Herrn. Psalm 105, Vers 1. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Psalm 106, Psalm 107, Psalm 118, 136. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das hebräische Wort Barach, loben, preisen, danken. Aber es heißt auch segnen. Dieselbe Wort finden wir im aaronitischen Segenswort. 4. Mose 6, Vers 24 bis 26. Yaverechecha Adonai Vaishmerecha. Der Herr segne dich und behüte dich. Yaer Adonai Panafelecha Vichunecha. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Yissa Adonai Panaf Elecha Veyasem Lecha Shalom. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Segnen, das kommt immer von Gott her, heißt, oder man könnte sagen, mit heilvoller Kraft ausstatten. Auch im Neuen Testament haben wir viele Stellen, die uns zum Danken aufrufen. Epheser 5, Vers 20 sagt, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das griechische Wort Eucharistia, es gehört zur Wortfamilie Chair oder Char. Chara, Freude, Chairo, sich freuen, Charis, Gnade, mit dem Zusatz Eu, Eucharistia. Eu, gut, recht, wohl. Eucharisteo, dankbar sein. Eucharistos, dankbar. Wie dankbar dürfen wir sein, als wir es ganz persönlich erleben durften, dass unsere Sündenschuld ausgelöscht war. In dem Augenblick, wo wir uns ganz bewusst zu Jesus Christus bekehrt haben und ihn aufgenommen haben und ein neues Leben anfangen durfte. Wie groß ist die Freude, wenn der Friede Gottes in unser Herz ausgegossen wird. Die Liebe Gottes in unser Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen wurde, als wir Jesus die Herrschaft über unser Leben gaben und ihn gebeten haben, als Herr und Retter in unser Leben zu kommen. Und so können wir jeden Tag hier schon danken. Wir werden es in der Ewigkeit für immer tun. 1. Thessaloniker 5, 21 sagt, in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes Christ in Christus Jesus für euch. Kolosser 3, Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Ich denke, jeder von uns hätte jetzt irgendein Dankesanliegen, das er im Gebet aussprechen könnte. Ich bin so dankbar für den letzten Samstag, also gestern vor einer Woche. Zusammen mit Stefano Avisati waren wir beim 75-Jahre-Jubiläum der KEB. Und das war ein Tag voller Inspiration. Agnes Hoffmann, sie wurde 1950 von Gott berufen, den Kindern das Evangelium in der Schweiz zu bringen. Sie hatte das so auf dem Herzen, und durch sie sind viele Gläubige in der Schweiz erst darauf aufmerksam geworden, dass Kinder schon zu Jesus kommen können. Und sie war berufen von Gott und sie hat dann ein Visum verlangt, um in die Schweiz zu kommen. Aber in Kanada wollten sie ihr kein Visum geben. Ja, die Schweizer, die haben genügend Kirchen und so, die brauchen doch das nicht. Aber sie wusste, ich bin gesandt. Und dann hat sie ein Touristenvisum beantragt und hat dann vor evangelisch reformierten Pfarrern ihr großes Anliegen dann vorgetragen. Und diese Männer, die dachten, ja gut, wir sagen ja das Evangelium auch weiter und die Kinder können das ja auch hören. Aber dann haben sie eine Versammlung einberufen, um das mal zu testen. Da waren 70 Kinder versammelt und dann hat die Agnes Hoffmann das Evangelium von Jesus verkündigt in einer Art und Weise, die Kinder hingen regelrecht an ihren Lippen. Und dann sagten diese Verantwortlichen der Landeskirche, die dürfen wir nicht wieder gehen lassen. Und so durfte sie bleiben. Und sie hat von Anfang an auf Multiplikation hingearbeitet. Sofort auch andere ausbilden, um dann solche Kinderstunden anzubieten. Oft zu Hause und dann dort die Kinder einzuladen, um ihnen das Evangelium zu bringen und sie, auch wenn das von ihnen verstanden ist, sie zu Jesus zu führen. Mitarbeiter hat sie geschult. Und so wurde diese Arbeit der KIB ganz wunderbar in der Schweiz dann auch gesegnet und von Gott gebraucht. Wir hatten eine Frau, die war gerade aus dem Osten angereist über Nacht, die hat dann auch einiges weitergegeben, arbeitet dort auch mit. Und sie hat einen Satz gesagt, der ging mir richtig zu Herzen. Wir sollen nicht fragen, was ist möglich, sondern vielmehr, was kann Gott tun? Agnes Hoffmann hat nicht einfach aufgehört, ihrer Berufung zu folgen, als man ihr kein Visum gab. Sie hat weiter gebetet und die Dinge dann, Gott hat die Dinge und auch die Hindernisse aus dem Weg geräumt. Wir hatten einen Deutschen, den Joel, einen Referenten. Also das ging mir so zu Herzen, was dieser Mann sagte. Ich bin selten so bewegt worden, wie das, was er gesagt hat. Er hat erzählt, dass er unter Kindern gearbeitet hat, als Sozialarbeiter und wie er viele Kinder zum Kinderpsychologen begleitet hatte. Ihm war verboten, den Kindern etwas von Jesus zu sagen. Und seit Corona seien diese Kinderpsychologen eigentlich so überlastet. So viele Kinder sind süchtig nach Medien und nach Dingen. Er hat das dann so erzählt und er durfte nichts sagen und das hat ihm fast das Herz gebrochen. Von Jesus, das Heilmittel, durfte er ihnen nicht verkündigen. Und so hat er dann mal einen Kinderpsychologen dann auch mal so nach einer Behandlung gefragt, ja, wie geht's eigentlich Ihnen? Und er antwortete ihm, ich weiß am Nachmittag gar nicht mehr, was ich den Kindern am Morgen alles gesagt habe. Und die kommen dann zweimal im Jahr zu mir, so für 20 Minuten, ich stelle dann schon so ein paar Fragen. Und dann hat sich dieser Joel entschieden, dieses Intensivtraining bei der KIB, 3 Monate, zu besuchen. Und jetzt arbeitet er hauptamtlich bei der KIB. Er hat noch einiges anderes gesagt. Es war wirklich ein Tag voller Inspiration. Es hat auch mir wieder die Augen geöffnet. Die zukünftige Generation, ihr Lieben, das sind die Kinder. Und wir dürfen ihnen das Evangelium weitersagen. Die KIB sucht einen Missionsleiter für die Schweiz. Sie suchen Regionalleiter. Sie suchen wieder Menschen, die sich einfach schulen lassen, um Kinderstunden anzubieten. Hudson Taylor hat mal Folgendes gesagt. Mission ist Dank für Golgatha. Und Gott hatte nur einen Sohn und er machte ihn zum Missionar. Und ich möchte uns heute auch herausfordern, darüber nachzudenken, was hat Gott mit meinem Leben vor? Wir haben nur ein Leben und es sollte Gott ganz zur Verfügung stehen, wie er es gebrauchen möchte. Dass er uns die Augen öffnet. Herr, gib mir Augen zu sehen, was du mit meinem Leben tun möchtest. Ich komme zum zweiten Punkt, Buße. Über die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, lesen wir in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und sofort hat der Herr Mitarbeiter berufen. Vers 16, Petrus und Andreas, dann ging er weiter, dann Jakobus und Johannes. Und dieser göttliche Ruf zur Errettung ist ein heiliger Ruf. 2. Timotheus 1, Vers 9. Und eine himmlische Berufung. Hebräer 3, Vers 1. Und alle, die diesem Ruf Gottes folgen, das heißt, die Buße tun, ihre Sünden Jesus bekennen und ihn aufnehmen als ihren Retter, die werden gesammelt zu einer weltweiten Schar, die im Griechischen mit Ekklesia bezeichnet wird. Die Herausgerufenen. Sie sind Herausgerufene aus der Macht des Satans, aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Todes und berufen in die Gemeinschaft mit Jesus, dem lebendigen Sohn Gottes. Und Jesus war ohne Sünde, aber ein Freund der Sünder. Das sind so zwei Schwerpunkte an seinem Leben, wo er hier auf der Erde gelebt hat. Und eigentlich sollte es auch so unser Kennzeichen sein. Getrennt von der Sünde, das kann nicht radikal genug sein, aber gesendet zum Sünder. Ein Freund der Sünder. Das Neue Testament zeigt so wunderbar, wie Jesus damals vor 2000 Jahren in seine Nachfolge rief und zu was er die Leute berufen hat. Markus 3, Vers 13 und 14, hier steht, und Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und Vers 14, und er bestimmte 12, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist das Allererste, die Gemeinschaft mit ihm. Dass wir mit ihm Zeit verbringen, mit ihm reden, auf ihn hören. Und erst dann kommt das Zweite, dass er sie aussendet, zu verkündigen, das heißt, ihn bekannt zu machen. Gottes Berufung ist mit Pflicht und Dienst verbunden. Und die Frage heute Morgen, vielleicht ganz neu, was ist der wichtigste Dienst? Es gibt so viele wichtige Dienste, die in der Gemeinde ausgeführt werden. Aber was ist der wichtigste Dienst? Oswald Smith, er hat geschrieben in dem Buch «Der Mensch, den Gott gebraucht», je länger ich die Schrift erforsche, desto stärker bin ich davon überzeugt, dass es die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist, verlorene Menschen für Jesus zu gewinnen. Und es ist immer noch der wichtigste Auftrag. Jesus ruft seine Leute heraus aus den bisherigen Bindungen hinein in die Nachfolge. Und er beruft sie zur Teilnahme der Verkündigung, der Verbreitung des Evangeliums. Jeder Christ ist von Gott berufen, Jesus bekannt zu machen, Menschen für ihn zu gewinnen. Was bedeutet Buße? Im biblischen Sinn hat es wie beim Danken auch mit Denken zu tun. Buße heißt eigentlich Umdenken, Sinnesänderung, Umkehren, eine echte Hinwendung des ganzen Herzens zu Gott. Und dazu soll ja auch dieser Tag heute dienen. Vielleicht nehmen wir uns am Nachmittag mal eine Zeit der Stille, um mit Jesus ganz persönlich zu reden. Wie oft ist es doch so, dass wir die Welt und die Menschen mit eigenen Augen sehen und nicht wie Gott sie sieht. Buße und Umdenken meint hier, dass wir die Welt von Gott her sehen lernen. Und weil Gott ja ein Gott für alle Menschen ist, ist auch immer das Wohl und das Recht des anderen mit zu beachten. Buße bedeutet aber natürlich in erster Linie, mit der bösen, sündigen Vergangenheit zu brechen. Es beinhaltet eine völlige Änderung der eigenen Haltung gegenüber Gott in allen geistlichen und moralischen Belangen. Und wer in diesem Sinn des Umdenkens Buße tut, der weiß auch sofort von seiner dauerhaften Abhängigkeit, von der Vergebung, von der Gnade Jesu, auch in der Nachfolge. Und Buße wird dann auch zur Selbstprüfung und wo nötig zur Kursänderung unter den Willen Gottes auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Werner Heukelbach, er hat das so mal gesagt, die tägliche Reinigung durch das Gebet ist die Hauptsache. Wäre mir dieser Weg nicht offen, ich wäre längst kein Evangelist mehr. Wäre erkaltet, verschlackt, verstockt. Wie vieles entdeckt man noch an sich im Lichte Gottes. Wie gut, dass das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, rein macht von aller Sünde, wenn wir nur unsere Sünde bekennen. Und dann steht in Apostelgeschichte 11, Vers 18, Gott hat uns Buße gegeben zum Leben. Und hier steht das griechische Wort Zoe, zum ewigen Leben. Und sobald wir es empfangen haben, dürfen wir es weitergeben, dürfen wir uns einsetzen, dass noch andere Verlorene es auch empfangen. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, unsere Kenntnis der Wahrheit kommen. Und wir wissen, Jesus ist der Einzige, der eine von Gott getrennte Menschheit wieder mit Gott verbinden kann. Oswald Smith, er sagte weiter, wenn es die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist, Seelen zu gewinnen, dann ist es ganz klar, dass Satan alles daran setzen wird, uns davon abzubringen und uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das kann man doch heute auch sehr deutlich erkennen. Wir hatten letzten Sonntag einen Missionsvortrag von einem Bruder aus Tadschikistan. Und er hat erzählt, 99% muslimisch, 3000 wiedergeborene Christen. Und er hat die Projekte vorgestellt, die sie dort ausführen. Es hat mich wirklich beschämt, wie die sich einsetzen, damit der andere etwas hört. Und ihr Prinzip ist, dass sie Leute mit der Liebe, mit Freundlichkeit begegnen, Freunde machen. Sie dürfen ja das Evangelium nicht öffentlich weitersagen, aber wenn das Vertrauen da ist, dann ihnen das Evangelium sagen. Und sie werden manchmal mit dem Leben bedroht, hat der Missionar auch erzählt, eingeschüchtert, dass sie zum Schweigen gebracht werden. Aber er hat richtig geleuchtet. Man merkte, das Licht Jesu, es ist in seinem Herzen. Und das oberste Gebetsanliegen, es war Gebet um Erweckung unter den Völkern in Tadschikistan. Ist das unser oberstes Gebetsanliegen? Auch wir brauchen eine Erweckung in unserem Umfeld. Aber sie fängt bei mir persönlich an. Man sagt, 2% sind wiedergeboren in der Schweiz. Also das ist kein großer Unterschied zu Tadschikistan. Das zweite Anliegen, das er vorgestellt hat, wir werden es auch noch nachher sehen, wenn wir gemeinsam dann beten, Entstehung neuer Gemeinden. Das brennt auf ihrem Herzen. Und Gott kann solche Dinge tun. Oswald Smith sagt, Menschen sind verloren und müssen gerettet werden. Und wenn eine Gemeinde diese Grundwahrheit übersieht, geht sie weit in die Irre. Rührt uns der schreckliche Fluch nicht mehr, der auf den Ungläubigen lastet? Hat Satan uns so abgelenkt, dass wir unseren wichtigsten Dienst vergessen haben? Dann möge Gott in seiner großen Gnade uns die Augen öffnen und befreien von allen Nebensächlichkeiten und uns an die eine große Aufgabe der Gemeinde stellen, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Und ich freue mich, dass wir die Evangelisation haben im November. Und wir werden ja einen Einsatz durchführen, wo wir die Einladungen verteilen. Es hat einige, die sich schon eingetragen haben, am 11. Oktober. Das ist ein Samstag. Wir versammeln uns hier um 9:30, werden kurz austauschen, beten und dann bis 12 Uhr werden wir dann unterwegs sein, um Einladungen den Menschen weiterzugeben. Ihr Lieben, die Geschichte zeigt uns, dass bei jeder geistlichen Erneuerung vereintes und außergewöhnliches Gebet der wahren Gläubigen vorausging. Und ich glaube, Gott will auch uns Schweizer wieder ganz neu rufen, dass wir uns vereinen zum Gebet, vielleicht übergemeindlich sogar, dass Männer und Frauen, die dasselbe Anliegen haben, dass wir unsere Stimme erheben, den lebendigen Gott bitten, dass er große Dinge tut. Wir haben das Jahr 2025. Ich denke, niemals vorher gab es für die Menschheit so viele Fragen und Probleme gleichzeitig, aber so wenige Antworten wie in der heutigen Zeit. Die allermeisten Schwierigkeiten, mit denen wir heute konfrontiert sind, brauchen eine geistliche Lösung, eine Veränderung des menschlichen Herzens. Und ein Ereignis aus dem Alten Testament kann uns da Vorbild sein, und auch Motivation. Diese Verheißung gab Gott vor 3000 Jahren dem Volk Israel. Und sie hat auch noch heute im 21. Jahrhundert ihre Gültigkeit. Salomo, der König von Israel, hatte damals den Tempel eingeweiht und dann ein gewaltiges Gebet gesprochen. 2. Chronik 7. Und dann hat Gott geantwortet: Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und betet, mein Angesicht sucht und von ihren bösen Wegen umkehrt, dann will ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und wir sehen hier, diese große Verheißung ist an Bedingungen geknüpft. Wenn mein Volk sich demütigt. Das Schweizer Volk ist stolz geworden. Ein überhebliches Volk. Diesen Wohlstand, wir geben nicht Gott die Ehre als Volk. Wir rechnen das uns selber zu unseren Fähigkeiten. Und die Nation Schweiz hat Gott durch die modernen Götzen der Technik, Fortschritt und dem Geld ersetzt. Sich demütigen heißt, in den Riss zu treten. Und ich bin überzeugt, bevor Fernstehende sich beugen, müssen wir uns auch wieder neu beugen. Es wurde schon im Gebet erwähnt, Buße für unser Volk, dass wir das vor Gott bringen. Wir Christen müssen uns beugen vor Gott und uns vereinen zum Gebet. Früher zählte man manche Gebetsnächte. Wir hatten das im Bibeltreff auch einmal. Dass wir einfach die Gebetszeit verlängert haben, man konnte auch dann nach Hause gehen. Aber einige sind noch lange geblieben. Und der Herr hat uns viele Anliegen aufs Herz gelegt. Oder Frühgebet, um Gott zu suchen im Gebet und zu flehen um eine geistliche Erweckung. Zweitens, wenn mein Volk betet und mein Angesicht sucht, Gottes Angesicht suchen im Gebet soll Mittelpunkt unseres Lebens sein. Ihn suchen, seine Hilfe erbitten, ihm die Ehre geben. Und dann drittens, wenn mein Volk von seinen bösen Wegen umkehrt. Unser Volk geht viele böse Wege. Viele Entscheidungen sind getroffen worden von höchster Regierungsebene, die so klar gegen Gottes Wort, gegen Gott gerichtet sind. Und da dürfen wir beten. Da dürfen wir Fürbitte tun. Noch einmal 2. Korinther, 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn wir von den bösen Wegen umkehren, so spricht der Herr, will ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Auch unser Land Schweiz braucht eine geistliche und moralische Erneuerung von Gott her. Und wir sind die, die eine lebendige Verbindung mit dem Herrn haben. Und so sind wir neu gerufen, dass wir uns vereinen im Gebet. Der letzte Punkt, das sind jetzt noch ein paar Minuten, da dürfen wir jetzt aufstehen. Es sind ein paar Gebetsanliegen, die ich zeige. Und dann dürfen wir einfach mit einem kurzen, lauten Gebet, auch das, was wir jetzt auf dem Herzen haben, unserem Herrn, unserem Vater im Himmel einfach sagen. Wir können beten fürs Vaterland, die Schweiz. Wir können beten, dass das Evangelium auch gekommen ist, dass wir es hören durften und dass noch Gnadenzeit ist. Und auch für die Obrigkeit dürfen wir beten. Es wird eine Abstimmung am nächsten Sonntag sein über eine EID, elektronische Erfassung. Und ich denke, dass wir da besonders beten für ein klares Nein oder ein knappes Nein, aber dass es ein Nein gibt. Und andere Dinge dürft ihr gerne jetzt dem Herrn sagen. Ich werde dann noch die Gebetsanliegen von Madamin, Tadschikistan, kurz einblenden. Wenn wir mitbeten für die Erweckung in Tadschikistan, und dann mache ich dann noch Klick, und dann ist noch für die Schweiz und auch für die Gemeinde hier noch das eine oder andere Gebetsanliegen zu lesen. Herr Jesus, so danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du der ewige, lebendige Gott bist, ohne Anfang, ohne Ende, und dass du Mensch geworden bist, um eine ewige Erlösung zu vollbringen am Kreuz von Golgatha. Du hast es
ausgerufen, es ist vollbracht, du hast die Tore des Himmels weit geöffnet und jeder darf kommen, der kommen möchte. So möchte ich dir jetzt einfach auch die Zukunft unseres Landes anbefehlen. Die Zukunft auch von Tadschikistan. Die Zukunft auch von uns als Gemeinde, Herr Jesus. Ja, wir möchten uns einsetzen und erleben, was kann Gott tun, auch heute. Gebrauche ein jedes von uns. Und danke, dass wir diesen Tag der Besinnung, auch der Kurskorrektur heute haben dürfen, dass wir vor dir stehen und du auch redest, wo wir dich fragen und Gebete erhörst, wo wir dich anflehen, Herr Jesus, nach deinem Willen. Hab Dank dafür, segne ganz besonders auch die ganze Gemeinde in der Schweiz, aber auch weltweit. Und dass noch viele Menschen das Heil erkennen und annehmen. Hab Dank von ganzem Herzen. Amen.